Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Tragflächen und das Starship von SpaceX. Viel Spaß! Du befindest dich in meiner Playlist mit Videos zum nächsten großen Ding von SpaceX, dem Starship. Wenn du neu auf meinem Channel bist und noch nicht weißt, was das Starship ist und was sein grundlegendes Konzept ist, verlinke ich dir hier die gesamte Playlist. Eigentlich wollte ich heute passend zur Wiederkehr von Crew Dragon ein Video über den Wiedereintritt von Crew Dragon machen. Da ich aber unbedingt einen Fehler, den ich im letzten Video gemacht habe, korrigieren wollte, kommt hier zuerst ein Video über Tragflächen und danach die korrigierte Folge von letzter Woche. Bevor wir tiefer in das Thema Aerodynamik eintauchen können, muss ich eine kurze Einführung von vereinfachenden Schwerpunkten geben. Für viele Probleme in der Technik ist es eine sinnvolle Vereinfachung, Schwerpunkte anzunehmen. Diese Punkte können für eine komplexe Geometrie sinnvolle Vereinfachungen sein. Eine schnelle, einleuchtende Vereinfachung sind zum Beispiel Massenmittelpunkte. Anstatt jedes einzelne Gewicht in einem Flugzeug oder einem Schiff einzeln zu betrachten, kann bei vielen Berechnungen vereinfachend der gesamte Gewichtsschwerpunkt in einem Punkt angenommen werden. Das Gleiche kann ich auch mit Kräften machen. Ich kann die Einzelkräfte mehrerer Triebwerke zusammenfassen und zu einer resultierenden Kraft kombinieren. Dass es sich bei so einem Massenmittelpunkt um einen imaginären Punkt handelt, erschließt sich leicht am Beispiel eines Rings. Ein Ring hat einen Schwerpunkt außerhalb des Körpers, nämlich in der Mitte des Rings. Etwas Ähnliches kann ich auch mit Druck machen. Aber was ist eigentlich Druck? Druck ist definiert als Kraft pro Fläche, wobei die Kraft immer senkrecht auf der Fläche steht. Stellen wir uns ein Aquarium vor, das wäre ein Kubikmeter groß, mit allen Seiten jeweils einen Meter lang. Dann würde auf dem Boden die Gewichtskraft von einem Kubikmeter Wasser lasten. Was macht den Druck? Klar, das Gewicht vom Wasser. Wenn wir uns das in unendlich kleinem Maßstab vorstellen, drücken auf jedes kleine Stück Boden in unserem Aquarium die gesamte Säule an Wasser, die darüber steht. Also wirkt auf unser kleines Stück Boden der Druck aus der schmalen Wassersäule geteilt durch die kleine Fläche. Wenn ich alle diese kleinen Wassersäulen zusammen addiere, bekomme ich den Druck auf die gesamte Bodenfläche. Das Ergebnis ist in diesem Fall identisch. Gewichtskraft pro Fläche. Okay, cool, das ist jetzt keine große Erkenntnis. Aber ich kann mir auch alle kleinen Kräfte auf den vielen kleinen Flächen konzentriert auf einen Punkt vorstellen. Das wäre dann unser imaginärer Druckpunkt. Kommen wir nun aber zu Tragflächen. Tragflächen sollen Auftrieb erzeugen. Also bei einem Flugzeug zum Beispiel, das Flugzeug von der Startbahn auf Reiseflughöhe tragen oder steuern. Auch wenn man bei Tragflächen schnell das Gefühl hat, dass man das Prinzip von Auftrieb verstanden hat, sind Strömungsanalysen gerade in dreidimensionalem Raum an Tragflächen auch heute noch ein Gebiet, auf dem sehr viel Forschung betrieben wird. Probleme an Tragflächen sind nicht ganz so einfach, weil in der Strömungsmechanik viele physikalische Konzepte verbunden werden müssen, um brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Wir können uns zur Vereinfachung erstmal nur den Schnitt durch eine Tragfläche vorstellen und das Problem nur in 2D betrachten. So können sich dann unsere Luftteilchen nur in der Schnittebene bewegen. Tatsächlich haben gerade Tragflächenenden, beziehungsweise wie sie ausgeführt sind, in der Realität eine große Auswirkung auf die Strömung an einer Tragfläche. Tragflügel funktionieren in Gasen wie der Luft oder in Flüssigkeiten wie Wasser. Sprechen wir daher ab jetzt vielleicht allgemein von Fluiden. Wenn unsere Tragfläche von einem Fluid umströmt wird, kommt es zu Druckveränderungen in dem Fluid. Diese Druckveränderung auf der Außenhaut unseres Tragflügels kann ich zu einer gesamten resultierenden Kraft zusammenfassen. Wenn auf der Unterseite des Tragflügels ein höherer Druck herrscht als auf der Oberseite, erfährt der Tragflügel eine Auftriebswirkung nach oben. Wenn der Auftrieb aller umströmten Flächen eines Flugzeugs größer ist als die Gewichtskraft des Flugzeugs, kann das Flugzeug abheben und fliegen. Ein Tragflügel hat jetzt keine simple Form und so ist die Druckverteilung entlang der Außenhaut eines Flügels in einer Strömung nicht ganz simpel. Dennoch können wir alle Kräfte, die auf der Flügelaußenhaut wirken, aufsummieren. Da der Druck immer senkrecht auf der Fläche steht, sind nicht nur die Größe der Druckkraft entlang unserer Flügelhaut verschieden, sondern auch ihre Richtung, abhängig von der Form des Flügels. Die Druckverteilung in einem Flügel ist zum Beispiel in diesem Bild in Rot dargestellt und als Pressure Variation bezeichnet. Wenn ich über die gesamte Flügelaußenhaut alle Drücke mit ihrer jeweiligen Stärke zusammenfasse, in dem Bild wären das unendlich viele der roten Linien, die jede einen Kraftvektor darstellen, kann ich sie mir konzentriert in einen Punkt vorstellen. Diesen Punkt nennt man Druckpunkt. Auf Englisch Center of Pressure. Auf dem Bild ist der in Gelb dargestellt. Durch diesen Punkt geht die resultierende Kraft aller aerodynamischen Kräfte an dem Flügelprofil. Diese resultierende Kraft lässt sich in zwei Komponenten zerlegen. Die Widerstandskomponente, auf Englisch Drag, und den Auftrieb, auf Englisch Lift. Der Luftwiderstand wäre dann die Komponente der Kraft, die in der gleichen Achse wie die Strömungsrichtung liegt, ihr aber entgegengerichtet ist. Der Auftrieb hingegen ist die Komponente senkrecht zur Strömungsrichtung. Und jetzt kommen wir auf den Fehler, den ich in der letzten Folge gemacht habe. Um das Video nicht kompliziert zu machen, wollte ich nur auf die Widerstandskomponente eingehen und das Konzept des Steuerns mit Hilfe des Luftwiderstands erklären. Es ist dann so wie bei einem Skydiver, der mit seinen Armen und Beinen Luftwiderstand erzeugt und so seinen freien Fall steuert. Wenn ich einen symmetrischen Körper habe, der in seiner Symmetrieachse angestrimmt wird, liegt der Angriffspunkt des Luftwiderstands auf dem Flächenschwerpunkt der projizierten Windangriffsfläche. Das ist aber nur für diesen Spezialfall so. Allein durch das schräg Anströmen des symmetrischen Körpers verändert sich die Druckverteilung am Körper und der Druckpunkt verschiebt sich. Die Umströmung am Starship ist also deutlich komplizierter, als ich das letzte Woche vereinfacht darstellen wollte. Vielen Dank an dieser Stelle für den Hinweis von Mr. Michael. Entschuldigt bitte den Fehler und fühlt euch dazu ermutigt, mich auch weiter auf Fehler in meinen Videos aufmerksam zu machen. Hier folgt jetzt die korrigierte Version der letzten Folge. Der Begriff Wiedereintritt ist für das Starship eigentlich nicht ganz korrekt. Das Starship soll in ein paar Jahren zum Mars fliegen und hier kann man ja nicht von einem Wiedereintritt sprechen, da das Starship ja von der Erde losfliegt und dann erstmalig in die Marsatmosphäre eintritt. Der Begriff Wiedereintritt ist in der Raumfahrt aber so gefestigt, dass ich ihn vermutlich noch öfters fälschlich verwenden werde. Und vielleicht ist das Wort Wiedereintritt ja auch erstmal gar nicht so schlecht gewählt, denn in den kommenden Jahren wird das Starship, wenn es denn dann endlich fliegt, hauptsächlich in einen Erdorbit fliegen und dann wäre es ja tatsächlich ein Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Da fällt mir noch eine weitere Spitzfindigkeit ein, da das Starship ja voll wiederverwendbar sein soll, könnte es ja sein, dass ein Starship mehrfach in die Marsatmosphäre ein- und austritt. Womit der Begriff Wiedereintritt dann ja doch seine Berechtigung hätte. Wenn du jetzt denkst, Flüge zum Mars, ist klar. Die Amis können ja gerade erst wieder Menschen in den Erdorbit bringen. Mars ist doch erstmal nicht wirklich realistisch. Unterschätzt nicht den Willen und das Entwicklungstempo von SpaceX.
Like, there have to be reasons that you get up in the morning and you want to live. Like, why do you want to live? What's the point? What inspires you? What do you love about the future? And if we're not out there, if the future does not include being out there among the stars, and being a multi-planet species, I find that it's incredibly depressing if that's not the future that we're going to have.
Elon Musk hat sein ganzes Leben auf das Ziel hin ausgerichtet, die Menschheit einen Schritt näher zu einer multiplanetaren Spezies zu bringen. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber eines der Bücher, die mich am meisten beeinflusst haben, ist das Buch 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey. Grundgedanke, du kannst nur effektiv sein, wenn du ein Ziel hast. Das hilft dir nämlich, all dein Tun und Handeln in Bezug zu diesem Ziel zu sehen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass SpaceX all seine Bemühungen darauf ausrichtet, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen und all seine Geschäftsmodelle darauf ausrichtet, um ja, genügend Mittel für diese Verfolgung dieses Ziels zu erwirtschaften, kann man sich gut vorstellen, was da für eine immense Energie freigesetzt wird und wie allumfassend der Businessplan von SpaceX sein muss. Think big, start small, scale fast. Denk groß, fang klein an, skalier schnell, wie man in der Softwarebranche sagt. Aber zurück zum Starship. Ihr habt mich gefragt, warum das Starship über Flügel verfügt. Witzigerweise gibt es mehrere Interviews, in denen Elon Musk über das Space Shuttle ablästert und wie dumm es wäre für ein Fahrzeug, das hauptsächlich im Weltraum ist, Flügel vorzusehen, die es ja nur für eine sehr kurze Zeit für die Landung auf einem Rollfeld braucht.
The plane thing is not a good idea in my view. The reason I think is, like, intuitively it seems like a plane should work, but actually if you consider that really every mode of transport has a design that is appropriate to its medium, and if you're in space, wings are not very useful, because mm-hmm. There's no air. Mm-hmm. And then if you want to go somewhere other than Earth, there's also no runways.
Uh-huh.
So these are important considerations. So that's why when they went to the moon, they used propulsive landing.
Right, but what I'm saying was when they built the space shuttle, it sort of was like a, looked like a kind of bulbous
I think that
plane.
Appealed to Congress, yeah.
Jetzt könnte man argumentieren, okay, er hat halt seine Meinung geändert. Aber tatsächlich sind diese Flügelchen am Starship gar keine Flügel, sondern Steuerflächen. Der Unterschied, auf den ich hinaus möchte, ist der, dass ein Tragflügel hauptsächlich Auftrieb erzeugen soll. Beispiel für Tragflügel sind zum Beispiel Flugzeugflügel und das Segel an einem Segelschiff. Ich bin mir sicher, die fallen jetzt noch weitere Beispiele ein. Diese Luftbremsen oder die Steuerflächen des Starships sollen hingegen hauptsächlich Luftwiderstand erzeugen. Wobei Luft ein schwaches Wort ist, denn das Prinzip funktioniert in jeder Form von Fluid, also in der Erdatmosphäre, in der Marsatmosphäre und genauso theoretisch auch unter Wasser. Das Besondere am Starship ist, dass alle vier Steuerflächen unabhängig voneinander beweglich sind und durch ein schnelles Ein- und Ausschwenken eine Steuerung des Starships um alle drei Raumachsen ermöglicht. Wie funktioniert das? Wenn wir einen Körper oder ein Raumschiff durch ein Medium drücken, zum Beispiel aktiv durch einen Raketenantrieb oder durch den freien Fall in der Atmosphäre, prasseln die Luftmoleküle auf unseren Körper ein und erzeugen einen Widerstand, der dann unseren Körper abbremst. Wie am Anfang dieses Videos gezeigt, kann ich mir die Summe aller aerodynamischen Kräfte konzentriert in einem Druckpunkt vorstellen. Genauso kann aus der Summe aller Massen an Bord des Starships ein resultierender Massenschwerpunkt bestimmt werden. Wenn die Atmosphäre das Raumschiff bremst, erzeugt die Geschwindigkeitsänderung dann eine Kraft in Gegenrichtung der Bewegung. Dazu kommt natürlich noch die Schwerkraft des Himmelskörpers, auf dem wir gerade landen wollen. Das ist 1 g auf der Erde und etwa 1/3 g auf dem Mars. Stellen wir uns jetzt vereinfacht vor, das Starship fällt senkrecht durch die Atmosphäre Richtung Boden. Dann wirkt die Massenkraft im Massenmittelpunkt in Fallrichtung und die Summe aus den aerodynamischen Kräften im Druckpunkt. Wenn der Druckpunkt mit dem Massenmittelpunkt in einer Wirklinie liegt, wird das Raumschiff einfach nur abgebremst. Wenn die Gewichtskraft und der Windwiderstand gleich groß sind, wird mein Körper beim Fallen nicht mehr schneller. Bei einer Feder ist dieser Zeitpunkt früher erreicht, bei einer Stahlkugel entsprechend später. Da die Steuerflächen des Starships wie Luftbremsen aus- und eingeschwenkt werden können, kann ich den freien Fall steuern. Schwenkt die Steuerfläche zu einer Seite heraus, verschiebt sich der Druckpunkt. Da der Kraftangriffspunkt seitlich auswandert, greift die Kraft nicht mehr mittig in einer Linie mit dem Gewichtsschwerpunkt an, sondern leicht seitlich. Da die beiden Kräfte aus Gewichtskraft und Luftwiderstand jetzt nicht mehr in einer Wirklinie stehen, erzeugt dieses Kräftepaar ein Drehmoment, das meinen Körper verdrehen möchte. Weiter sorgt die seitliche Komponente dieser aerodynamischen Kraft dafür, dass das Starship sich seitlich bewegt. Eines meiner ersten Videos geht genau auf diese Problematik bei Silvesterraketen ein und warum vermutlich die meisten Menschen Silvesterraketen bei Wind falsch starten. Das verlinke ich dir hier. Damit das Steuern in allen 3 Raumachsen funktioniert, brauche ich mindestens 3 Arme, die ich im freien Fall dann raushalten kann, wobei dann das Steuern für einen Menschen nicht ganz so intuitiv ist. Das Starship hat 4 Arme, oder sagen wir besser Luftbremsen. Da alle Steuerflächen unabhängig aus- und eingeschwenkt werden können, ist das Starship um alle 3 Raumachsen steuerbar. Zusätzlich zu den Steuerflächen verfügt das Starship auch noch über Schubdüsen, über die ich bestimmt auch nochmal ein Video mache. Wenn ich den Luftwiderstand nach rechts verschiebe, wird mein Starship im freien Fall nach links verschoben. Strecke ich die Steuerfläche hinten aus, werde ich nach vorn verdreht und andersherum. Möchte ich das Starship um die Achse senkrecht zu den Steuerflächen drehen, muss ich querversetzt die Steuerflächen einsetzen. Fun Fact: Die Steuerung der Steuerflächen erfolgt batterieelektrisch. Gibt es eine Firma, die Plan von batterieelektrischen Antrieben hat? Ohne Witz, Elon Musk hat bei der Vorstellung des Starships 2019 gesagt, dass die Steuerung der Prototypen mit Tesla-Batterien und Tesla-Motoren realisiert wird. Erstmal mit Tesla-Motoren, die Hydraulikpumpen antreiben, die dann wiederum Stellzylinder steuern. In der Zukunft würde er sich aber einen direkten elektrischen Antrieb wünschen. Ja, und warum jetzt der ganze Aufriss? Mit dieser Steuerung kann das Starship aktiv seinen freien Fall in der Atmosphäre steuern, sowohl von Erde als auch von Mars. Das ist zum einen notwendig, um die geplante Landezone zu erreichen und zum anderen, um das Starship während seines Hyperschallfluges so zu steuern, dass es nicht überhitzt und genug Zeit während des Wiedereintritts besteht, um die sich entwickelnde Hitze loszuwerden, ohne dass das Raumschiff thermisch überlastet. Zum Temperaturmanagement und dem Ablauf des Wiedereintritts werde ich dann in den kommenden Wochen ein Video machen. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime um 20.15 Uhr eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.